Ich selber bin ursprünglich, komme ich aus der C++-Ecke hauptsächlich, dann bin ich irgendwann, habe ich mit C-Sharp angefangen und jetzt schon seit einigen Jahren setze ich immer mehr und immer mehr F-Sharp ein. Ich möchte einfach nur mal so ein bisschen erzählen, warum ich persönlich F-Sharp jetzt ja, zumindest an vielen Stellen ja, eleganter und schöner finde als C-Sharp. Es soll jetzt auf gar keinen Fall irgendwie C-Sharp-Bashing sein. F-Sharp wird C-Sharp wahrscheinlich nie irgendwie ersetzen oder sonst was. Es ist einfach nur, ja, einfach mal zeigen, was ist da cool dran und warum sollte man sich oder warum kann man sich da mal damit beschäftigen. Es ist für mich ein bisschen schwierig, ich kann unmöglich in einer Stunde irgendwie die ganzen Syntax erklären und alles drumherum. Deswegen haben Sie mit Sicherheit Fragen. Wenn irgendwas komplett unklar ist, fragen Sie am besten gleich. Das hilft allen anderen auch und wie gesagt, es lässt sich an der Stelle leider kaum vermeiden. Aber ich glaube, man kann ganz viele Sachen klären, weil mir das vielleicht gar nicht mehr so sehr auffällt, dass jetzt hier eine Stelle so komplett unklar ist, aber wahrscheinlich Sie alle sagen, was ist denn das jetzt? Also bitte direkt fragen. Okay, warum kann es jetzt interessant sein, auch für einen reinen C-Sharp-Programmierer sich mal mit F-Sharp zu beschäftigen? Und so für mich persönlich sind so die Highlights eigentlich, dass ich so, also meine Daten, wo ich modellieren möchte, das geht also viel schneller und teilweise auch ausdrucksstärker mit F-Sharp. Und zwar hauptsächlich daher, dass ich jetzt viel von Boilerplate nicht schreiben muss. Und das betrifft vor allem die Geschichten hier, wenn sich das schon mal jemand damit beschäftigt hat. Ich habe einen eigenen Datentyp geschrieben, jetzt möchte ich die Werte drin vergleichen. Standardmäßig ist ja immer dieser Referenzvergleich und dann muss ich immer get-hash-code schreiben, equal schreiben und so weiter und so weiter. Das bekomme ich bei praktisch allen Datentypen in F-Sharp, schenkt mir das der Compiler, weil das der Compiler für mich baut auf Basis von der Struktur. Das kann ich abschalten und sowas, aber in aller Regel ist es genau das, was ich möchte. Das sind nicht nur die, ich bekomme auch gleich er ist gleich serialisierbar und so weiter. Das gibt mir halt der Compiler und außerdem, das sehen Sie nachher auch noch gleich, sind ganz viele Dymen einfach so Einzeiler, anstatt Glas, bla 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 bla. Das führt insgesamt auch dazu, das sieht man ganz häufig, dass F-Sharp-Code dazu neigt, kürzer zu werden insgesamt, als der gleiche C-Sharp-Code. Was natürlich zur Hauptsache an den geschweiften Klammern liegt, die man ja in der neuen Zeile anfängt oder so. Aber wenn man so typischerweise vergleicht, dampft das schon ein. Außerdem, da komme ich gleich noch dazu, ich kann da schön damit experimentieren, da gibt es nämlich so eine Rebel. Und was ich persönlich auch ganz nett finde, weil ich das immer mehr mache, so dieser allgemeine funktionale Stil, dass eben diese ganzen Datentypen erstmal grundsätzlich unveränderlich sind, bis ich sage, ich möchte es unbedingt anders haben. Genau, vielleicht kurz zu der Geschichte mit der Rebel. Das war das falsche Fenster. Und zwar sieht das so aus, hat vielleicht ist den einen oder anderen schon mal aufgefallen, es gibt ein Fenster, was ich unter View Other Windows finde. Das nennt sich F-Sharp Interactive. Und da kann ich im Endeffekt F-Sharp-Code direkt einbauen und ausführen lassen. Das halt immer mit dem doppelten Strichpunkt abändern und dann führt er das direkt aus. Oder ich kann mir auch in irgendeiner Dex-Datei kann ich was Ähnliches machen und kann das dann eben auf Knopfdruck übertragen. Ja, dann, also ich kann immer was markieren und kann es da ausführen lassen. Da habe ich so ein bisschen so die Experimentiergeschichte drin. Ich probiere da ein bisschen was aus, dann führe ich es mal aus, gucke, ob da der richtige Wert rauskommt. Das macht man wirklich relativ häufig und es kommt sogar schon vor, dass wenn ich irgendwie so, sag mal, ich möchte Datum oder Zahl formatieren, dann probiere ich das da drin aus, bevor ich es im Code reinmache und also auch in C-Sharp oder so, und das starte. Weil es ist im Endeffekt ist .NET dahinter und wenn man sich an die Syntax gewöhnt hat, ist es fast das Gleiche. So, okay. Der andere Grund, Was ich nur ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass es noch ein paar, also gerade wenn man funktional programmieren möchte, gibt es so ein paar kleine WWchen in C#, was man in F# nicht hat. Das betrifft eigentlich hauptsächlich, also wirklich spürbar ist die Typinferenz. Also, dass sich der Compiler den Typen zum Beispiel von der Lambda-Funktion selber raussucht. Da habe ich jetzt mal ein Beispiel, das ist das einzige Beispiel aus dem letzten Talk. Da hatte ich so ein allgemeines Muster gezeigt. Und da stellt sich eben am Schluss raus, dass ich da unten immer da wirklich der Erweiterungsfunktion die beiden Typen geben muss, obwohl es eigentlich klar ist, weil da geht das String rein und kommt einer zurück und das ist auch ein String. Also eigentlich müsste sich der Compiler das auch denken können und in F# ist es auch so, der denkt sich das wirklich. Also es funktioniert einfach. Das sieht man auch relativ häufig, es sieht so ein bisschen aus wie eine dynamische Sprache und es ist aber alles typisiert. Wo war ich? Ja, genau. Also das wäre das gleiche Beispiel nochmal. Eben jetzt in F#, sieht ähnlich aus. Da gibt's hier oben das Muster, wo ich diesen Ausgabetyp, der kommt dann eben so als Double zurück. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber halt da unten sieht man es. Wenn ich es richtig eingebe, brauche ich dann nirgends irgendwelche Typen zu übergeben. Die kann sich der Compiler ermitteln und dann entsprechend eintragen. Das auch da oben, also ich muss die Typen nicht hinschreiben, wenn ich nicht möchte. Hier bekomme ich geschenkt. Ich persönlich mache es trotzdem relativ häufig, dass ich auf die Funktionen die Typen mit ranschreibe. Einfach deswegen, weil es eine schöne Dokumentation mit ist. Also wenn ich, das werden Sie später noch sehen, ich kann die Typen schön benennen und dann im günstigsten Fall sagt die Signatur von der Funktion schon alles aus. Also ich, ja. Genau, das wollte ich eben noch. Strich, Strich heißt immer so, interessiert mich nicht, denk du dir selber. Genau. Ja. Nein, muss nicht. Also ich könnte, wenn ich das jetzt rauslöschen, mache nur die 1 rein, dann denkt er sich da String int. Also der tut eben in der ganzen Datei, macht er diese Typinferenz. Also es kann auch weiter unten vorkommen, der denkt sich das dann. Also ich spare mir da an der ganzen Stelle das an. Genau, wenn ich eine Zweienzeile dann sage, irgendwie jetzt hier zum Beispiel 2 in als String 2, dann sagt er, nee, geht nicht. Also wenn Sie möchten, das kann man direkt probieren. Dann hat er sich an der Stelle, kann man das lesen einigermaßen, hat er sich da schon jetzt gedacht, eben String, String. Wenn ich da die 1 daraus mache, macht er hoffentlich Digit raus. Dann eben die zweite Zeile hätte er. Durch irgendeinen String, dann beschwert er sich da halt an der Stelle, weil er sagt, okay, das soll da Integer sein, hast mir aber einen String gegeben. Sorry? Alle gleich aus. Ja? Nee, das geht in dem Fall nicht, weil der Typ hat eben 2 generische Parameter. Das sagt dann einfach, okay, den Fall, ach doch, ja, wieder was gelernt, es geht tatsächlich. Wusste ich nicht, gebe ich ehrlich zu. Habe ich auch was gelernt. Nee, macht er tatsächlich. Hätte ich jetzt erwartet, dass er sich beschwert. Also an der Stelle, wo es tatsächlich noch ein anderes Dictionary gäbe, ohne den würde er sich auf jeden Fall beschweren. Das ist so wahrscheinlich der übliche Fall, dass man die Namespaces das aufmacht. Aber okay, ja. Ja, danke. Okay, dann die zweite Stelle, wo es im C-Sharp-Compiler noch ein bisschen hakt, sind diese Dale-Calls. Das ist so ein bisschen technische Sache, deswegen möchte ich das eigentlich nur ganz kurz abhandeln. Durch die Einführung von F-Sharp ist eben, ja, benutzt man relativ viel Rekursion. Und Rekursion hat immer so das Problem, wenn ich eine normale Funktion mit Rekursion aufrufe, kriege ich immer für jede von der Funktion auf den Stack so ein bisschen Werte drauf. Und irgendwann kriege ich eine Stack Overflow Exception. Und in der funktionalen Programmierung gibt es dann eben so eine Technik, dass wenn der letzte Funktionsaufruf, also wenn die letzte Anweisung in der Funktion ein anderer Funktionsaufruf ist und der Wert auch zurückgegeben wird, dann kann das der Compiler einfach ersetzen, dann braucht er den Stack nicht. Und da gibt es auch in der CLA gibt es ein entsprechendes Flag in diesem IL und der F-Sharp-Compiler setzt das eben und der C-Sharp-Compiler setzt es momentan noch nicht. Das führt dann eben dazu, ich habe da jetzt mal ein Beispiel gemacht, relativ gekünstelt, aber ich habe zwei gegenseitig rekursive Funktionen, wo ich einfach gucke, ich möchte eine Funktion, ob das gerade oder ungerade ist, eine Zahl, dann sage ich eben, okay, die 0 ist gerade und wenn es eben nicht 0 ist, dann guck nach, ob die Zahl 1 kleiner ungerade ist und umgedreht. Das ist so ein typisches Beispiel, wie man das eben relativ schnell so Stack Overflow auslösen kann. Wenn ich das mit 1 Million aufrufe, also sagt bei mir auf dem System, sagt er dann, okay, Stack Overflow Exception, könnte ich jetzt vorführen, aber ich glaube, sie glauben mir das alle. Wenn ich es in F-Sharp mache, das wäre so die Entsprechung davon, das ist halt ein bisschen anderer Syntax, aber das ist die Funktion, das ist der eine Parameter für die Funktion, da muss ich dieses Rec-Keyword noch ansetzen, weil ich das für diese gegenseitige Rekursion brauche und ja, wenn ich das ausprobiere, also da habe ich es, glaube ich, noch für 1 Million, ich habe das so 10 Millionen, 100 Millionen funktioniert. Weil eben der Compiler, der setzt das im Hintergrund, einfach dieses Kennzeichen und die IL kann das verarbeiten. Genau, das ist im Ende, wenn Sie sich sozusagen vorstellen, der letzte Aufruf ist der Funktionsaufruf und da. Das heißt, die CLA ist in dem Fall so schlau, die hat da so ein Fleck, dass es sagt, ich brauche für den Funktionsaufruf keinen Stack, weil alles, was da zurückkommt, ist sowieso die endgültige Rückgabe. Also es gibt sogar, streng genommen, gibt es zwei Methoden. Also einmal baut der Compiler das in eine Schleife um, wenn er es kann. Also dann macht er wirklich eine Schleife draus oder macht eben dieses Fleck ran. Alles, wo er die Schleife draus baut, das geht in C-Sharp zum Teil auch, kein Problem. Aber wie gesagt, diese gegenseitige Abhängigkeit, da geht das nicht so gut. Es ist auch auf Mono noch ein Problem. In Mono würde das gleiche Beispiel in F-Sharp auch nicht gehen, weil die Mono-Runtime dieses Fleck komplett ignoriert. Also nur so nebenbei. Kann sich auch beides ändern. Also ich gehe davon aus, dass früher oder später in C-Sharp das mit umgesetzt wird. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen. Kommt auch nicht so häufig vor, aber gerade wenn man so ein bisschen rumspielt, hat man das halt oft, wenn man mit Rekursion was macht. Ja, dann ansonsten möchte ich, wie gesagt, einfach mal zeigen, wie man so mit diese Datentypen und so in F-Sharp arbeiten kann. Jetzt möchte ich so ein bisschen Geduld binden. Ich möchte erstmal ein paar von den Typen vorstellen und dann habe ich ein paar Beispiele am Schluss noch. Einfach nur, dass wir mal grundsätzlich so die Ideen, was immer wieder auftauchen, einfach mal sehen. Ich fange einfach mal mit den Tupel an, weil das so der einfachste Typ ist. Also kann ich einfach üblicherweise mit Klammern schreiben. Wichtig ist nur das Komma. Dann habe ich eben also ein Tupel, vorne ein Integer, hinten ein String. Gibt es in C-Sharp mittlerweile auch, das ist dieser Tupel-Typ. Als Typ selber wird es mit Stern geschrieben. Da gibt es auch einen schönen Grund dafür, warum das Stern ist. Können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn ich hier einen Datentyp habe, wo irgendwie 5 Werte haben kann und da eine, wo 10 haben kann, dann gibt es insgesamt 5 mal 10 Werte. Also deswegen heißen also der Tupeltyp und noch ein anderer, wo wir später zukommen, heißen dann auch gern so algebraische Datentypen. Also ja, da kommt halt immer so diese mathematische Geschichte mit rein. Weil das halt jetzt die letzten 40 Jahre irgendwie nur akademisch benutzt worden ist, die Ideen. Jetzt kommt es langsam wieder in Mainstream und den Leuten gefällt die Sprache nicht so, aber die ist halt so. Ist auch nicht schlimm, es sind halt manchmal schlimm klingende Begriffe, aber ganz oft eigentlich ganz einfache Ideen dahinter. Dann, was relativ wichtig ist, ist eben in aller Regel, wie ich den Typ aufbaue oder so einen Wert von dem Typ aufbaue, kann ich ihn auch wieder zerlegen. Das sieht man zum Beispiel hier, jetzt habe ich sozusagen links von der Zuweisung oder habe ich wieder ähnliches, so ein Pattern, wo ich einfach sage, ein I und ein S, und wenn ich das so ausführe, dann landet im I Hallo und im I5 und im S Hallo. Also ich kann es genauso, wie ich es aufgebaut habe, kann ich es auch wieder auseinandernehmen. Und das führt dann so, also für den Tupeltyp gäbe es jetzt direkt noch eine Funktion dafür, die heißt First und Second, also SND, die andere funktioniert halt für Tupel von 2, also ein von 2 Tupeln. Das führt dann relativ schnell zu den Pattern Matching, weil das da überall vorkommt. Und das ist so dieses eine Feature, wo irgendwie, wenn man es mal kapiert hat, jeder haben will. Das war ja auch ein Vorschlag, das in C# mit reinzubringen. Ist jetzt erstmal momentan nicht drin, ob es kommt, in der abgespeckten Version mal sehen. Da kann man einfach so in dem Fall jetzt einen Tupel untersuchen in verschiedene Fälle. Da kann man nicht nur wie vorhin dieses allgemeine Pattern mit Variablen sozusagen angeben, sondern auch mit Konstanten mit rein. Dann würde jetzt den oberen Fall nur matchen, wenn der erste Teil von dem Tupel die 5 ist und den zweiten Teil matcht eben allgemein. Und da ist wieder dieser Unterstrich, der heißt eben immer, das soll schon was da sein, und was da ist, ist mir egal. Das sieht man da relativ häufig. Das habe ich da jetzt nochmal eine Funktion reingebaut, dass ich es mal ausführen kann. Und das sieht man also, in den Fallen mit der 3 kommt halt die Hallo raus. Okay, erkennt 3, dann gibt das S zurück. Und mit der 5 kommt eben 5 als String raus, weil ich das da so übergeben habe. Dann so der nächste Datentyp, wo man sehr häufig verwendet, sind diese Records. Das ist im Endeffekt, kann man sich das vorstellen wie eine Klasse, wo eben dann so öffentliche Read-Only-Properties hat, die ich da direkt übergebe. Erinnert so ein bisschen an JSON-Syntax. Ich sage eben vorne immer Typ, dann mein Typ-Name, und dann kann ich sagen geschweifte Klammer auf und kann so alle möglichen Eigenschaften damit reinstecken, was ich gern haben will. Dann zusammengebaut wird mit einem ähnlichen Syntax, nur dass ich statt den Doppelpunkt eben ist gleich sage und dann den Wert dazu. Und dann, ja, wenn ich das auswerte, ausgegeben wird es genauso, ist halt vom Typ Person, also Doppelpunkt heißt immer ist vom Typ in F#, gibt es so aus. Und dann kann ich wie in C# auch, kann ich mit Punkt auf die einzelnen Teile zugreifen und zwar ein Objekt. Also wenn ich mir das in einer DLL packe und lade die in C#, dann ist das auch wirklich einfach eine Klasse Person, wo halt die beiden Eigenschaften hat, und die hätte dann auch einen Konstruktor mit einem String und einem Int, wo ich es dann zusammenbauen kann. Der Konstruktor ist übrigens in F# nicht zu sehen, weil da gesagt wird, nee, verwende doch bitte diesen Syntax. Dann gibt es noch einen Syntax, wie ich den Wert relativ leicht ändern kann. Also mal angenommen, ich möchte hier nur das Alter ändern, dann möchte ich ja jetzt nicht jedes Mal schreiben, das sehen wir übrigens, ich habe die falsche Zeile kopiert von mir aus der Ausgabe, das war die von da unten nochmal. Also da würde 35 auch rauskommen. Ja, sorry. Aber kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte nur das Alter ändern, dann kann ich da immer sagen, sozusagen das Objekt with, und dann kann ich einfach die Teile ändern, was ich geändert haben will. Also es ist relativ für jetzt vielleicht mit 2 Elementen egal. Also können Sie sich vielleicht vorstellen, ich habe so einen Rekord mit 20 Elementen oder so, und dann, wenn ich nur eine ändern will, geht es halt relativ schnell. Klar, genau, das ist die Besonderheit. Es wird nie, das ursprüngliche Objekt wird eigentlich nie geändert. Das ist also, die Datenstrukturen sind grundsätzlich mal alle immutable, also nicht veränderlich. Ich bekomme da immer Neues zurück. Das heißt, wenn ich den irgendwie in einen neuen Wert reinstecke, also eine neue Variable, dann verschwindet er einfach wieder. Und das Ursprüngliche ist immer noch da. Dann wieder die Idee mit der, wie baue ich das auseinander, sieht wieder genauso aus. Da kann ich es eben an der Stelle dann, kann ich so einen Rekord auseinandernehmen, kann sagen, okay, den Vornamen in das N, das Alter in das A, und da bekomme ich eben diese ja, in der Umgebung gebunden, diese Werte. Ja, und das Pattern Matching funktioniert auch wieder nach dem Muster. Also vielleicht kurz, das habe ich noch nicht erwähnt, das ist so eine abkürzende Schreibweise. Normalerweise würde da irgendwie stehen, beschreibe und dann Person ist gleich und dann irgendwie Match Person with und dann der untere Teil. Und da kann man sich den Parameter und das Match schenken in der Schreibweise. Also wie gesagt, wenn irgendwas total unklar ist, bitte einfach Bescheid sagen. Ja, dann, wie gesagt, es steckt tatsächlich nur Klasse dahinter und wenn man möchte, kann man da auch noch selber zusätzliche Member-Funktionen und Eigenschaften ranbauen. Ich habe jetzt in dem Fall einfach mal das ToString überladen. Also jedes Objekt hat ja diese eine Methode ToString. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache da noch so eine Eigenschaft dran, Beschreibung und dann hier eine Funktion ändere Alter, wo ich ein neues Alter dann vergebe. Wobei auch da wieder dann eine neue Person 2 zurückkommen würde und nicht die geändert würde. Und dann da noch eben einen statischen Member, wo ich dann aufrufen kann mit Person 2.create irgendwas. Das sind dann da unten entsprechend die. Genau, also die in F-Sharp ist es so, da ist eigentlich jede Zeile oder halt jeder für sich abgeschlossene Ausdruck ist eben ein Ausdruck, sprich der hat einen Wert. Also es gibt eigentlich nicht sowas wie Void. Die Entsprechung für Void heißt in F-Sharp Unit. Das hat genau einen Wert, die Klammer auf, Klammer zu, das ist das hier. Und im intern wird das ineinander übersetzt. Also das wäre einfacher dann eine Funktion mit kein Argument. Und wenn ich das zurückgebe, Klammer auf, Klammer zu, ist es von Typ Unit für F-Sharp. Und in C-Sharp würde es als Funktion mit Void rauskommen. Also Void irgendwas. Genau. Ja, dann da gibt es noch diesen berühmten Option-Type, aber ich glaube, den überspringe ich, weil ich den im. Obwohl. Das schließt zwar bis an der Stelle wieder ein klein bisschen an den Vortrag davor an. Da habe ich so den Typ in C-Sharp nachgebaut. Nur, falls das interessiert, es gibt eben in F-Sharp so einen Datentyp, den man immer wieder benutzt. Das ist dieser Option-Type, das ist ein Typ, der genau 2 Zustände haben kann. Entweder ist some irgendwas oder ist none, also nichts. So also ähnlich wie nullable ein bisschen in C-Sharp. Und dann, wie gesagt, den kann man auch wieder so auseinanderlegen. Das ist vielleicht ganz interessant, das sage ich, holen wir die Zahl, was drinsteckt, als Z raus. Wenn das eben sum 5 war, geht's. Wenn ich das mit nichts aufrufen würde, schmeiße mal Exception in dem Fall. Weil dann, das sagte man, konnte dieses Muster nicht rausziehen. Und dann halt da wieder für Pattern Matching entsprechend, das ist immer wieder das Gleiche, das wiederholt sich. Was da vielleicht noch interessant ist, da gibt es so diese allgemeine Muster. Es ist ja relativ umständlich, jedes Mal wieder oben mir erst anzugucken, welchen Fall habe ich und dann irgendwie eine Aktion drauf auszuführen. Da gibt es ein Modul, heißt es, das ist so eigentlich nichts anderes als eine statische Klasse, so im Prinzip. Option, also die heißt genau wie der Datentyp, und da gibt es so eine Map-Funktion drauf. Und im Endeffekt kann ich der irgendeine Funktion übergeben. Das ist zum Beispiel jetzt die Mal-Funktion, also einfach der Operator mal. Und was das da unten macht, wäre praktisch, es kommt ein Option rein. Wenn der einen Wert hat, dann nehme ich den mal 5 und verbacken wieder ein Sum und sonst kommt ein None raus. Also wie gesagt, ich gehe da jetzt ein bisschen schnell durch, weil ich nachher noch Beispiele habe, wo es hoffentlich klarer wird. Ich wollte einfach nur diese ganzen Muster. Und das überspringe ich an der Stelle mal. Das ist der andere Teil von diesen algebraischen Datentypen, der wo wirklich sehr oft vorkommt und auch. Also das ist so ein bisschen so die große Stärke. Ich kann sowas wie eine Enumeration bauen in C-Sharp, nur dass ich den einzelnen Fällen noch Werte mit rangeben kann. Ich habe das jetzt da mal als Beispiel, habe ich gesagt, okay, ich möchte irgendwie einen Typ Mitarbeiter. Und was kann der Mitarbeiter sein? Entweder ist es ein Praktikant dann habe ich nur so Personendaten dazu. Oder es ist ein Angestellter, dann habe ich Personendaten und noch eine Personalnummer dazu. Und eine Personalnummer ist einfach ein Typ-Synonym für String. Also es ist dann im Endeffekt ist es ein String. Nur ich kann es halt Personalnummer nennen, dann liest es sich schöner. Ja, und dann kann ich da auch, das wird intern, in C-Sharp würde da eine abstrakte Basisklasse Mitarbeiter rauskommen und zwei abgeleitete Klassen Praktikant und Angestellt. Und dann kann ich eben beiden von denen so diesen Member, auch wieder Member-Funktion geben, wo ich dann, ja, in dem Fall gucke ich einfach, ich möchte nur an die Personendaten ran. Und dann mache ich wieder so ein Pattern-Matching, ist es der erste Fall, dann ist es einfach das P. Und im zweiten Fall ist es das P von vorne und den zweiten Teil, der interessiert mich nicht. Da unten wieder zwei Beispiele dazu. Dann wieder, ja, die sozusagen die Zerlegung funktioniert genauso und das Pattern-Matching auch. Jetzt habe ich da noch einen Spezialfall dazu. Also da zerlege ich den Typ, sagt, der Vorname ist mir egal, aber das Alter interessiert mich, weil ich irgendwie rausfinden will, ob das vielleicht der Senior-Partner oder so ist. Und dann sage ich, okay, Senior-Partner sind nur Angestellte, also alle anderen Fälle nicht. Und der Senior-Partner auch nur, wenn er mindestens 30 Jahre alt ist. Ob das jetzt eine sinnvolle Klassifikation ist, sei mal dahingestellt. Okay, dann gleich kurz, wie man natürlich auch ganz normale Klassen programmieren kann und Interfaces. Interface sind ganz leicht. Ich sage einfach nur Typ, dann irgendwie einen Interface-Namen und sage, okay, jedes Mal Abstract, also Statsmember Abstract, und das heißt einfach nur, ich brauche keine Implementation von der Funktion dazu. Und wenn ich dann nur solche habe, weiß F-Sharp automatisch, okay, mache ich ein Interface draus. Könnte ich aber auch alles angeben, also ich könnte auch schreiben Interface und dann am Schluss End-Interface, wenn ich unbedingt möchte. Da habe ich jetzt hier einfach mal eine Property-Name drauf und eine Funktion, wo eben einen String, den ich Trennung nenne, den Parameter, reinstecke und einen String zurückgebe. Also der Pfeil ist in der Typschreibweise immer der Funktion von den linken Teil nach den rechten. Wenn ich das in F-Sharp in C-Sharp übersetzen würde, wäre das ja zum Beispiel eine Func für String, String. Das ist, wie gesagt, die Pfeilschreibweise ist eigentlich angenehm, aber muss man sich eben erst dran gewöhnen. Ja, wie mache ich eine Klasse? Das ist, wenn sich jemand mal angesehen hatte, was für C-Sharp 7 ist es, glaube ich, mal geplant war, dann war da eine Geschichte drin, Primary Constructor. Und das ist so mehr oder weniger 1:1 zu dem Fall, wie man standardmäßig in F-Sharp eine Klasse machen würde. Wenn mir das aus irgendeinem Grund nicht reicht. Das heißt, da gebe ich irgendwie meinen Klassennamen an und dann habe ich einen Standardkonstruktor, einen Primary-Konstruktor, den ich dann direkt dahinter angebe. Also der hat einen Parameter Vorname, einen Nachname und dann sind die Felder auch überall zur Verfügung. Also hier habe ich in jedem Member, wo ich definieren will, habe ich den überall. Dann ist vielleicht ein bisschen komisch da diese Let-Sachen. Und das ist so, alles was, die müssen ganz nach oben und das landet direkt mit dem Konstruktor. Da kann ich so Berechnungen noch ausführen und sowas. Dann habe ich jetzt einfach nur mal da rein, dass man sieht, wie man es macht, habe ich auch mal ein Feld, was man verändern kann. Da muss ich dann eben davor schreiben, okay, du bitte, ich möchte dieses Feld verändern können. Dann habe ich da jetzt noch einen anderen Konstruktor mit reingebaut, der ist dann einfach new, heißt das dann. Der muss aber zwingend diesen Standardkonstruktor aufrufen. Das ist so die Einschränkung. Also es gibt noch andere Wege, Klassen zu bauen, wenn das auch aus irgendeinem Grund nicht ausreicht. Aber so tief möchte ich jetzt gar nicht einsteigen. Dann habe ich da einfach mal so eine normale Property draufgebaut ohne Setter und das wäre so der Syntax mit einem Getter und einem Setter, wo ich direkt angebe. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sowas hat, ist ein F-Sharp nicht mehr mit ist gleich, weil ist gleich ist tatsächlich dieser, das doppelt ist gleich in C-Sharp. Dann brauche ich da diesen Pfeil, das heißt sozusagen, weise den Wert in dem Feld zu. Versucht man typischerweise in F-Sharp eher zu vermeiden, aber manchmal möchte man vielleicht ja, für C-Sharp oder sowas programmieren, wo man sagt, okay, ich brauche das. ja, das wäre einfach eine Member-Funktion, wo ich bauen kann. Und so wird ein Interface implementiert. Das ist, gibt an der Stelle auch eine Besonderheit in F-Sharp. Ich kann Interfaces nicht wie in C-Sharp implizit definieren, also dass ich einfach die Funktion, also die Namen angebe und er merkt automatisch, ich habe das Interface, wenn ich es oben irgendwie angebe. Ich muss die explizit angeben. Und ich muss auch, wenn ich den Namen irgendwie ohne das Interface haben will, muss ich den nochmal duplizieren. Das ist tatsächlich ein großer Nachteil, weil F-Sharp normalerweise nicht diesen impliziten Cast von Person auf ich habe einen Namen macht. Den muss ich selber von Hand angeben, wenn ich das brauche. Also das muss man wissen, weil da fällt man manchmal auf die Nase. Ist aber jetzt für den Fall nur so als einfaches Hinweis, dass es einfach geht. Was ganz schön ist, was in C-Sharp so leicht nicht möglich ist, es gibt Objektausdrücke, das ist sowas wie diese anonymen Klassen, was Sie kennen aus Link und so weiter. Nur dass ich das zum Beispiel auch für Interfaces machen kann. Also ich möchte irgendwie, ja, sagen wir mal, Sie machen WBF und haben dieses berühmte Relay-Command oder wie man es auch immer nennt, oder Delegate-Command, dann, wo man ja normalerweise ganze Klasse dafür bauen muss und eigentlich möchte man nur irgendwie eine Funktion übergeben, wo aufgerufen wird, wenn dieser Command-Händler ausgeführt wird. Dann könnte ich das so direkt in F-Sharp könnte ich das so schreiben. Also in dem Fall für iDisposable. Das heißt, das da ist dann einfach ein, ja, wird ein Objekt und der ist vom Typ iDisposable. Und wenn ich das Dispose aufrufe, würde einfach sagen print disposed. Bevor jemand fragt, warum da zwei Doppelunterstriche sind, das ist normalerweise kommt dahin der Sys-Zeiger. Also in F-Sharp kann ich den nennen, wie ich mag, den kann ich auch X nennen, ist auch ganz oft so, oder Set oder Self oder was auch immer. Und in dem Fall interessiert er mich nicht, deswegen sage ich, interessiert mich nicht. Das funktioniert an der Stelle aber nicht mit einem Unterstrich. Da will er wirklich einen Bezeichner haben und dann hat sich das so mit der Zeit eingebürgert, dass man da zwei Unterstriche macht. Das ist einfach so eine Konvention, was die F-Sharp-Leute da einnutzen. Okay, dann jetzt ja, langsam ein bisschen zu was eher Praktischem. Das möchte ich jetzt auch versuchen, hauptsächlich in der Rebel zu machen. Und zwar habe ich mir so ein bisschen überlegt, okay, was kann ich zeigen, wo das ein bisschen rauskommt, ja, warum man damit die Düben schön darstellen kann. Jetzt muss ich es nur finden. Ja. Und da habe ich mir gedacht, habe ich ein bisschen gesucht, da gibt es dieses Dennis-Cutter. Hat das schon mal jemand gemacht, zufällig? Ja, cool. Also es geht eigentlich nur darum, diese Zählweise von Dennis abzubilden. Also wollt ihr eben da diesen Spezialfall haben mit dem Gleichstand. Oder Einstand, Entschuldigung. Also wenn ich hier falsche Begriffe nehme, bitte nicht schlagen. Ich bin nicht so der Dennis-Guru. Und bei allen Implementationen außerhalb von der funktionalen Programmierung, wo ich gefunden habe, wird es eigentlich in der Regel so gemacht, dass die Punkte gezählt werden. Also wie viele Punkte hat der Spieler 1 gehabt, wie viele der Spieler 2 und dann versucht herauszufinden, was ist. Ich kann aber relativ schön, finde ich, die Spielregeln direkt abbilden. Ja, und das kann man hier zum Beispiel machen. Also am Anfang sage ich, okay, was gibt es denn da so? Also einmal gibt es mit Sicherheit zwei Spieler. Ich habe jetzt mal Spieler 1, Spieler 2 genannt. Ist noch was übrig geblieben. Ja, das ist wieder diese Discriminated Union, also der Fall Spieler 1 oder Spieler 2 ist jetzt an der Stelle noch nicht großartig, könnte man in C-Sharp ja auch mit der INU machen. Dann bei den Punktestand ist ähnlich, also sage ich einfach, während des normalen Spiels, was gibt es da so für Punkte, also gibt es eben diese 0, 15, 30 und so weiter. Und dann interessiert es mich ja vielleicht, okay, was ist da immer der nächste Punktestand? Das muss ich jetzt eben einmal als Funktion machen. Dann sage ich, okay, ja, keine große Sache, von 0 geht es auf 15, 15 auf 30, von 30 auf 40, von 40 auf, passt da nicht rein, schmeiße ich in den Fall eine Exception. Soll natürlich nie vorkommen. Aber das ist eben der Fall, wo da nicht reinpasst. Dann sozusagen der eigentliche Zustand während des Spiels, was gibt's da? Da habe ich ein bisschen überlegt und ich bin so der Meinung, es gibt drei Fälle. Das lesen. Es gibt, einmal bin ich sozusagen noch mittendrin oder am Anfang, dann hat eben der eine Spieler einen, also der Spieler A einen Punktestand, der Spieler B einen Punktestand. Eben wieder oben, also 0 oder 30, 40, dann gibt es den Fall, dass einer den Vorteil hat und es gibt den Fall, dass einer von den Spielern gewonnen hat. Ja? Ja, den Fall ja. Müsste ich halt ToString überladen, wenn man das unbedingt wollte. Ja. Also hätte ich jetzt hier nicht direkt übersetzt, das wäre dann bei mir 15-15, ja. Also wenn einen das stört, wäre vielleicht den ToString überladen oder so. Nee, ist okay. Könnte man sich überlegen, könnte man vielleicht einführen, aber dann wären die Fälle da natürlich viel, viel größer. Müsste ich da noch irgendwie beide einführen oder sowas. Könnte ich machen, könnte ich da noch einen Fall reinmachen, beide off scores oder vielleicht both off scores oder so, dann hätte ich den Fall, wenn beide den haben. Also wäre möglich, wenn man das machen will. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann gibt es ja zumindest sprachlich noch diesen Zustand von diesem Gleichstand, wie mache ich das? Dann lege ich mir den einmal als Wert an. Also das ist nur ein Wert, das ist eben beide 40. Dann eine Funktion, wo ich gucke, okay, haben beide 40? Prüfe ich einfach nur, ob der Eingabewert eben den beide 40 entspricht. Und das ist so ein bisschen eine Spezialgeschichte, das nennt sich Active Patterns. Da kann ich mir eben für dieses Pattern Matching selber Funktionalität erstellen, wo ich das vereinfachen kann. Und das ist so der Fall, ich möchte praktisch da noch so eine Fallunterscheidung machen auf, ob beide in diesem Einstand sind und dann gucke ich einfach, ist das wo übergeben ist, ist der im Einstand, dann muss ich halt so einen generischen Wert in dem Fall zugeben und wenn nicht, none. Also das ist einfach nur für später, dass ich sprachlich die Domäne sozusagen relativ, also nah am Spiel ausdrücken kann. Dann das ist, wie das Spiel startet. Das Spiel startet einfach mit beiden 0. Und der Teil ist jetzt einfach die ganze Logik hinter dem Spiel erzählen. Übergebe das einmal. Das ist einfach so große Fallunterscheidung. Vorne gebe ich immer rein den aktuellen Zustand. Dann welcher Spieler gerade den Aufschlag oder den Ball gewonnen hat. Und dann muss ich eben diese Fallunterscheidung, dieses Pattern Matching machen. Naja, wenn das Spiel schon im Zustand gewonnen war, und die haben weitergespielt, ja, was soll das? Irgendwo ist da was falsch gelaufen. Also ja, das Spiel ist schon zu Ende, macht keinen Sinn an der Stelle, werfe ich halt eine Exception. Oder dann kann es natürlich den Fall geben, ein Spieler, den nenne ich hier A, hat er schon den Vorteil. Dann gucke ich eben nach, okay, ist das der Spieler, der wo gerade den Ball gewonnen hat? Ja, dann hat der gewonnen, der Spieler. Und wenn nicht, lande ich wieder zurück in dem Einstand. Dann der nächste Fall, wenn ich den Einstand habe, dann hat einfach der Spieler, der gerade den Aufschlag gewonnen hat, hat den Vorteil. Denn der nächste Fall ist dann praktisch, okay, der Spieler A hatte 40 und er hat jetzt den Aufschlag auch gewonnen. Dann hat er auch gewonnen. Der gleiche Fall für den Spieler B. Und ansonsten bleibt praktisch der Restfall. Okay, der linke Spieler, also Spieler A hatte Punktestand A, der rechte, der Spieler B den Punktestand B. Und dann muss ich halt hier gucken, okay, wo den Ball gewonnen hat, der A oder der B, muss entsprechend die eine Seite hochzählen. Das war's dann schon. Und das Schöne an der Sache ist, weiß ich jetzt zufällig einen Fall vergesse, zum Beispiel den da, ich kommentiere den jetzt mal aus, dann dauert es einen Moment und dann sagt mir F-Sharp, okay, sieht wie eine Funktion aus, aber hast du da nicht was vergessen? Weil das sagt mir F-Sharp dann, okay, da fehlt doch noch ein Fall. Und das funktioniert richtig gut. Also da merke ich relativ schnell, ich habe vielleicht was vergessen. Wo es dann halt immer aufhört, wenn ich unten so diesen Catch-all-Fall machen würde mit Unterstrich, mach irgendwas anderes, dann erkenne das natürlich nicht mehr, weil er immer da reinfallen würde. Aber das, wie gesagt, das ist so eine schöne Sache, wo einfach der Compiler mir sagt, okay, du brauchst es gar nicht laufen zu lassen, du hast da was vergessen. Das wird so nicht klappen. Ja, und dann habe ich da unten einfach mal, okay, wie sieht so ein Spiel aus? Das habe ich jetzt aus Mangel eines besseren Begriffes einfach Balls genannt. Das ist einfach so eine Liste mit der Reihe nach, welcher Spieler den Aufschlag gewonnen hat. Also da könnte drinnen stecken Player A, Player A, Player B und so weiter. Kommt unten auch noch ein Beispiel dazu. Und dann ist einfach die ganze Funktion, wo so ein ganzes Spiel bewertet. Habe ich hier einfach Score Balls genannt. Also ich gebe die Bälle rein und kriege dann raus, okay, wie ist der Spielstand. Und dann gibt es so eine allgemeine Funktion, also List Fold, das entspricht in Link Aggregate. Der macht folgendes, der fängt mit Game Start an, schiebt das in die Score rein, zusammen mit dem ersten Wert von den Aufschlagsgewinnen, wo ich habe, gibt das in die Funktion rein, da kommt wieder so ein Game-Zustand raus und dann schiebt das in den zweiten rein. Also wenn Sie schon mal dieses Aggregate gesehen haben, das ist genau das Muster. Und da unten habe ich jetzt einfach nochmal, das ist das Gleiche, nur dass das jeden einzelnen von diesen Zwischenzuständen mit in der Liste packt. Ja, dann habe ich hier einfach mal ein kleines Beispiel gemacht, wo ja, wir spielen sich so hoch, dann hat mal der Spieler B den Vorteil und dann gewinnt aber am Schluss trotzdem noch der Spieler A. Das kann ich mir dann eben, wenn ich das soweit habe, da direkt, kann ich einfach mal sagen, okay, schauen wir das mal an, wie das aussieht. Ein S vergessen. Das ist übrigens schade, es gibt aus irgendeinem Grund in dem F-Sharp Interactive kein IntelliSense. Zumindest nicht eingebaut. Das ist, deswegen macht man relativ häufig, dass man es eben dann links in diesen Script-File mit eingibt und dann einfach mit Copy und Paste reinmacht. Ja, und das wären, wie gesagt, das wären dann hier die Zwischenstände. Ja. Und wenn ich dann dieses Cutter direkt lösen würde, müsste ich eben diesen Scoreboys benutzen. Und dann sagt man, okay, also der Spieler A hat gewonnen. Ja, also das wäre so ein Beispiel, wie ich denke, dass man relativ nah an der Domäne mal so ein Datenmodell modellieren kann. Gibt es da noch so grundsätzlich Fragen dazu? Also ich versuche auch gerne irgendwie, wenn von der Syntax was unklar ist, noch zu beantworten. Also es ist, wie gesagt, ist so ungefähr die Idee von diesem Pattern-Matching angekommen. Weil darum geht es mir eigentlich. Okay. Ja. Nicht? Weil ich versuche es gerne. Weil wie gesagt, es ist halt wirklich eine schöne Sache, aber es ist in einer Stunde echt hart, ja? Ja, genau. Ist es. Im Endeffekt ja. Nur, dass ich halt an diese Enums und da noch Werte mit dranhängen kann und ich kann Konstanten mit rein. Also in Select Case kann ich nur Konstanten machen. Da kann ich in diese Patterns noch Variablen mit reinhängen, wenn ich Daten habe. Aber im Endeffekt ist das genau Select Case on Steroids oder Switch on Steroids. Genau, das wäre der Default. Genau, richtig. Ganz genau. Genau, es ist nicht wirklich mehr, aber es funktioniert halt für jede Datenstruktur in einer gewissen Weise. Es ist, ja, wie gesagt, wenn ich das direkt so umsetzen wollte, müsste ich irgendwie so If-Schachteln bauen und was weiß ich. Also es heißt ja nicht, dass das irgendwie nicht geht in C-Sharp oder so. Ganz im Gegenteil. Ja, nee, gute Frage, ja. Es ist genau das. Es heißt nur komplizierter, aber es ist nicht viel mehr. So, da hatte ich das jetzt alles nochmal so ein bisschen durch. Okay, dann zur anderen Geschichte, das ist Units of Measure. Also ich springe jetzt mal ein bisschen, weil hier haben wir so ein paar Features, wo ich immer wieder höre von Leuten, ey, das ist cool, einfach mal vorstellen möchte. Units of Measure ist interessiert meistens die Ingenieure oder eher die wissenschaftlich Orientierten, aber das finde ich ganz cool. Und zwar gibt es da in F-Sharp eine Möglichkeit, mir an Zahlen Einheiten mit ranzumachen. Und der Compiler ist dabei so gut, dass er die Umrechnungen von den Einheiten mit versteht. Also gibt es dann auch eine Bibliothek, wo diese ganzen SI-Einheiten mit abgelegt sind. Und da habe ich jetzt einfach mal zwei so kleine Beispiele gemacht. Also einmal so eine Art Währungsumrechner. Das sieht immer, also diese Units of Measure kann man sich selber definieren. Da sage ich einfach irgendwie ein Typ ohne Wert und sage davor Measure. Also das ist der Syntax für Attribut. Also es ist eine Mischung aus VB und C-Sharp. Ich brauche die eckige Klammer und die spitze Klammer. Ja, sozusagen. Ja, und dann habe ich jetzt mal irgendwie vorgestern war der Wechselkurs noch ungefähr so zwischen Dollar und Euro. Sage ich mir, okay, der Wechselkurs ist jetzt momentan 1,13 Dollar pro Euro. Und dann kann ich mir hier Funktionen bauen von Euro in US-Dollar. Gebe ich halt an, okay, es soll Dezimalwert sein. Ich gebe Euro rein, eben mit Euro hinten dran und es soll als US-Dollar rauskommen. Ja, und wenn ich da einen Fehler mache, zum Beispiel, ich habe nicht aufgepasst und mache Gedeih durch, dann dauert es einen Moment und dann sagt mir der Compiler, ey, Moment mal, US-Dollar sind aber nicht das gleiche wie Euro zum Quadrat durch US-Dollar. Also der Compiler sagt dann schon, okay, da passt was nicht. Das ist das Literal für Dezimal. Ja, wenn ich das weglasse, wird es als Float interpretiert. Also in F-Sharp gibt es diese automatische Typenumwandlung nicht. Also vielleicht von Money oder so, keine Ahnung. Also es ist für Dezimal, ja. Und dann habe ich da unten noch ein Beispiel, wo ein bisschen komplizierter ist, für, so aus der Physik, wo ich halt so eine Umrechnung noch drin habe zwischen Kilometer pro Stunde und Meter pro Sekunde und dann sage, okay, so der senkrechte Wurf mit einer gewissen Geschwindigkeit nach oben, wie lange dauert das, also wie hoch kommt das Objekt hoch, das ausführen lassen. Genau, das liegt im Endeffekt so ein bisschen, das geht so ein wenig in die Richtung mit dem Beispiel davor, weil man diese abstrakten Syntax-Trees ziemlich gut darstellen kann als diese Discriminated Union-Geschichte. Dann habe ich eben in meinem abstrakten Syntax-Tree vielleicht ein Wert vom Typ so und so und ich habe vielleicht eine Variable mit Namen String. Oder eine Expression wieder von Expression mal Expression oder sowas. Das liegt da dran. Und dann eben über dieses Pattern Matching und so kann man da relativ viel, relativ schön machen. Habe ich jetzt leider kein Beispiel, weil ich gedacht habe, das nutzen nicht so viele Leute wirklich. Aber das ist so die Ecke, was die funktionale Programmierung überhaupt. Also das ist so eine von den Kernfällen, wo extrem leichtgängig ist, sage ich mal. Also wo besonders da reinpasst. Da gibt's auch relativ viele Beispiele. In F-Sharp gibt es zumindest ein Buch, was so an Unis ein bisschen genommen wird, um so funktionale Programmierung einzusetzen. Da bilde ich mal ein, gibt es da ganzen Teil davon. Und ansonsten gibt es so, gerade für Haskell gibt es zum Beispiel so eine Anleitung, write your own scheme in 48 Hours, wo man von vorn bis hinten so einen Scheme-Parser schreibt. Also ja, ob man es in 48 Stunden schafft, keine Ahnung, ich nicht. Aber es ist so eine Anleitung, um das zu lernen und es ist halt eine von den Kernanwendungen. Ja, okay. Ja, um wieder da zurückzukommen, also dann würde er mir das eben am Schluss umrechnen, okay, das kommt jetzt 25 Meter hoch, wenn ich es mit 80 Stundenkilometer wegwerfe. wenn ich da halt in meine Formeln wieder irgendwo einen Fehler reinbaue, mal angenommen, ich habe da die Formel falsch hergeleitet, dann sagt man da eben am Schluss, okay, an der Stelle jetzt, da passt wieder irgendwas nicht. Muss ich natürlich, damit das funktioniert, in dem Fall die schon die Typen irgendwie angeben, weil also sonst kriege ich keine Fehlermeldung, sonst muss ich halt hinhalten und muss gucken, was kommt da für ein Typ zurück. Also das ist eine spannende Geschichte, hat den einzigen Nachteil, dass die ganze Geschichte da hinten sozusagen verschwindet in dem Moment, wo ich es kompiliert habe. Also in C-Sharp ist es dann so nicht mehr da. Es gibt in C-Sharp auch ein paar Bibliotheken, wo das mit anderen Mitteln simulieren, aber so in der Form ist es da leider weg. Aber man könnte ja die Logik dann dafür einfach in F-Sharp schreiben. Schauen. Ja. Schaffen wir, glaube ich, noch jetzt. Jetzt habe ich noch ein zweites, etwas größeres Beispiel, wo ich, ich wollte noch so ein schönes Testing-Framework ein wenig mitzeichnen. Da habe ich gedacht, okay, ich mache so diese berühmte Cäsar-Verschlüsselung. Kennt ihr das? Das ist immer so was, was in Heften drin ist, wo einfach die Zahlennummer an bestimmten Wert verschoben werden. Ich zeige das mal nicht direkt in Code, sondern in der Folie, wo jetzt nicht mehr so viel Zeit ist. Da habe ich so eine Idee, was so ein bisschen in die Richtung geht, wie diese Units of Measure, nur eben im Typsystem, was man übrigens auch in C-Sharp machen könnte. Und da war so die erste Idee, ich möchte irgendwie nicht, es sind ja dann beide Strings, also das, was ich verschlüsselt habe und der Klartext, und ich möchte das nicht verwechseln können. Und da gibt es so einen Trick, dass ich mir einen generischen Datentyp mache, habe ich jetzt mal Nachricht genannt, der ist von irgendeinem generischen Typen abhängig. Also ist in F-Sharp immer mit Strich davor. Würden wir in C-Sharp irgendwie T schreiben oder sowas. Und der aber auf der rechten Seite gar nicht vorkommt. Dann habe ich da praktisch diesen, das nennt sich der Datenkonstruktor, den habe ich private gemacht, dass er nur innerhalb von dem Modul zugreifbar ist. Und habe dann noch so Überladung für ToString rein. Und dann mache ich mir einfach zwei Typen, Klartext, Geheimtext. Ist auch völlig egal, was da dran steckt, weil ich brauche nur die Typen. Und dann kann ich mir eben darauf aufbauen, so ein bisschen was schreiben. Ich kann mal zum Beispiel eine Funktion schreiben, wo ich einen String übergebe und wo man eine Klartext-Nachricht rausgibt. Das würde ich dann nur in dem Modul machen, weil ich die auf diesen Private Constructor nur in dem Modul komme. Und das wäre sozusagen dann der Konstruktor, den ich verwenden will. Nennt sich dann auch immer Smart Constructor, wenn man sowas mal sieht. Und da habe ich einfach nur gesagt, okay, ich schränke das alles auf die Großbuchstaben A bis Z ein. Und, das ist auch so ein bisschen der Technik. Ich sage, Nachricht ist eine Funktion von String nach Nachricht. Und dann mache ich mir hier erstmal, definiere ich mal ein Hashset. Also so Hashset kennt jeder, oder? Das ist eine allgemeine Klasse aus dem .NET-Framework, wo einfach jedes Element nur einmal drinstehen kann, also über den Hashcode. Und dann gebe ich eine Funktion zurück. Und dann ist der Teil ist eben nur innerhalb von der Funktion sichtbar über diese Closure-Geschichte. Ja, und dann sage ich, okay, also da kommt ein String rein. Schaue ich erstmal, ja, vielleicht war ja C-Sharp-Programmierer an Werk und hat mir Null gegeben. Dann sage ich, okay, gebe ich nur leer zurück. Ansonsten mache ich eben to aber, kennt ja jeder, das ist genau das gleiche wie in C-Sharp. Und dann sage ich segfilter, das ist dieser Pipe-Operator, den man überall in F-Sharp sieht. Das heißt einfach nur, nimm den Wert von da oben, steck ihn in die Funktion rein. Dann kommt da wieder ein Wert raus, den steckt bitte da rein. Also da kann man so den Wert einfach durchpipen. Deswegen nennt man den Pipe-Operator. Sieht man in C-Sharp häufig einfach mit Punkt und dann der Funktionsname. Es ist so ungefähr das Gleiche. Ja, also wie gesagt, dann sage ich, okay, filter mir eben nur die gültigen Zeichen da raus, dass ich dann nur noch die habe. Segfilter wäre das Gleiche wie in C-Sharp innumerable.where. Ja, das heißt halt hier, innumerable gibt es eine Abkürzung seg, wie Sequenz, und where ist halt in Filter umbenannt, wo es typischerweise Filter heißt. Und dann muss ich mir leider, weil der String-Konstruktor ein Array will, muss ich mir dann erstmal Array draus basteln aus dieser Sequenz. und dann gebe ich den in den String-Konstruktor rein. Also den Konstruktor kann man genauso aufrufen wie eine Funktion. Also es ist ein F-Sharp immer ohne Klammern, nur mit diesen Leerzeichen. Deswegen sagt man auch oft, das Leerzeichen ist der wichtigste Operator in funktionalen Programmiersprachen. Der bindet auch am größten, da kann man auch reinfallen. Also wenn ich da noch was daneben schreiben würde, würde eben erst das CS drauf anwenden und dann das zweite. Da war also, wenn zum Beispiel, ja, wenn ich was mit Plus hätte, würde man typischerweise erwarten, der macht erst das Plus, aber in dem Fall nicht. In dem Fall würde er dann sagen, okay, der erste Parameter für die Funktion ist der erste Wert und der zweite ist tatsächlich der Plus-Operator dann. Zum Beispiel ist es, ja, und dann muss ich das leider hier als Lambda aufrufen, weil momentan ist in F-Sharp so, dass die Konstruktoren nicht ganz so verwendet werden können wie normale Funktionen. Das ändert sich jetzt mit der nächsten Version. In der nächsten Version könnte ich mir das alles sparen und könnte das auch in System.String. Fertig. Und dann ja, verbacke ich den noch in eine Nachricht rein und bin fertig. Also das ist einfach die Version, wie ich von einer Nachricht in so eine Nachricht als Klartext komme. Ja, und dann muss ich mich jetzt um diese Verschiebung von den Charakteren kümmern. Und da mache ich wieder dieses Map-Pattern, was ja relativ allgemein ist. Da sage ich einfach, okay, mit einer Funktion und einer Nachricht nehme ich mal den String da raus und tue auf jeden Charakter von dem String eben die Funktion anwenden. Das ist das da oben. Dann muss ich wieder das Array draus machen, den Konstruktor aufrufen, wieder die Nachricht rein. Also es macht dann einfach das für den ganzen String, was in dieser Nachricht drin steckt. Wende da auf jedes Element die Funktion an und macht wieder an Character Sequenz draus und macht das in einen String und wieder in die Nachricht. Und weil ich hier oben den Wert da hinten generisch mache, kann da was Generisches rauskommen. Und das ist so der große Trick. Dann kann ich nämlich da unten sagen, das ist so die allgemeine Funktion, wie ich die Verschiebung mache. Da muss ich halt, wenn ich einen Charakter reinbekomme mit dem C, muss ich halt erst das A abziehen, dass ich irgendwie von 0 anfange. Dann zähle ich meinen Key drauf, mache Modulo 26 und tue am Schluss wieder das große A drauf, dass ich wieder in die richtige Range komme. Damit ich also nicht irgendwo in Unicode irgendwas lande. Sonst habe ich nur so lustige Fragezeichen. Ja, und das benutze ich dann einfach so, dass ich dieses Nmap verwende, wo ich einmal sage, okay, mit dem Key, das wird die Verschlüsselung. Und wenn ich dann hier hinten angebe, von Klartext in Geheimtext, kommt genau das raus. Und entschlüsseln dann entsprechend auch, nur dass ich von Geheimtext in Klartext komme. Und da muss ich eben mit dem negativen Key arbeiten. Das ist, wie gesagt, alles in dem Modul. Deswegen würde einen der Compiler warnen. Worauf ich mit der ganzen Geschichte raus wollte, es gibt ein so Testing-Framework, was eigentlich in jeder Programmiersprache portiert worden ist. Es kommt ursprünglich, glaube ich zumindest, aus Haskell, heißt .quickcheck. Und die Idee dahinter ist einfach, ich mache mir nicht die Unit-Tests, immer mit einer Eingabe, einer Ausgabe prüfe ich, sondern ich überlege mal irgendeine Eigenschaft, wo das haben soll. Und dann macht mir das Framework zufällige Eingabewerte, in Standardfall 100 Stück, prüft die für jedes von denen diese Property, was ich gebe, diese Eigenschaft, und guckt, ob die überall stimmt. Und das lässt sich halt hier schön anwenden, weil ich sage, okay, nimm eine Nachricht, wenn ich die verschlüssel und dann wieder entschlüssel, sollte wieder die Nachricht rauskommen. Und dann habe ich tatsächlich, also das wäre dann die Property übersetzt. Also da kann ich, das ist auch eine schöne Sache, ich kann eine Funktion in F-Sharp, ich kann ganzen Text schreiben mit Leerzeichen und so, wenn ich diese doppelten Backticks mache. Das ist schön für so, gerade für Testfälle. Da muss ich nicht mit irgendwie Underscore arbeiten. Ich kann da mehr oder weniger deutschen Text reinschreiben und hätte dann in meinen Test-Viewer den Text drin. Ja, da sage ich einfach, okay, ich möchte den Key und ich möchte irgendeine Message als String. Dann mache ich da erst eine Message draus und dann verschlüssel ich die und dann entschlüssel ich die. Und dann habe ich jetzt, also normal hätte ich es gerne vorgeführt, nur ich glaube, die Zeit reicht nicht ganz. Dann habe ich hier an der Stelle mal einen Fehler eingebaut. Also ich tue da eigentlich den Verschlüsselten mit den Entschlüsselten direkt vergleichen. Und da würde mir da halt an der Stelle, so wie ich es gebaut habe, der Compiler sagen, Moment mal, ich möchte da einen Geheimtext mit einem Klartext vergleichen. Geht nicht. Ja, das wäre so eben so ein bisschen die Units of Measure-Idee, wo man tatsächlich auch in C-Sharp machen könnte. Es würde nur aus, also würde ein bisschen größer, weil ich die zum Beispiel diese Geheimtext- und Klartext-Sachen nicht so in eine Zeile definieren kann. So, also so wäre die Property richtig. Ich muss eben die Message, was ich da oben generiert habe, mit der entschlüsselten vergleichen. Dann funktioniert es auch. Und habe ich beim Vorbereiten, ja, also das wäre dann die so ein kleines Snippet, was ich für dieses F-Check brauche, wo das einfach ausführt. Und dann hatte ich damals beim Schreiben, dieses Modulo so eingebaut und dann habe ich gesehen, oh Mist, das geht schief. Ja, also war nicht mal Absicht, ich habe das nachträglich geändert, dass ich diese Unicode-Zeichen erzähle. Und das sagte mir, okay, nach 18 Tests hast du jetzt ein Problem gefunden. Und zwar, wenn ich den Key 1 eingebe und Z, dann funktioniert das nicht. Dann ist die Property falsch. Ich springe nochmal kurz hoch. Sieht, also es ist ein bisschen gemein, weil es ist ein bisschen defizit. Sieht einer da das Problem an der Sache? Also, aber fast das Modulo ist das Problem. Weil dieses eingebaute Modulo in .NET mit negativen Zahlen anders arbeitet als diese mathematische Definition. Da kommt nämlich auch negative Werte raus. Und genau das ist da passiert bei den Z und den 1. Da wäre minus 1 rausgekommen, Modulo 26 kommt minus 1 raus. Und ich möchte aber eigentlich 1 haben. Deswegen muss ich die Funktion noch ein klein bisschen umbauen. Also das war der Grund, das habe ich da mal vorgeführt. Minus 3, Modulo 26 ist minus 3, ich möchte aber 23. Und da muss ich mir halt die richtige Definition selber machen, indem ich sage, wenn es negativ ist, du nochmal den Modulo nochmal draufzählen, also den Divisor nochmal draufzählen, dass ich in diesen ganzzahligen Bereich komme. Und wenn ich das gemacht habe, ist dann auch der Test glücklich, also sagt 100 Tests bestanden. Okay. Also vielleicht nur so nebenbei, manchmal findet man dort auch so tatsächlich so Edge Cases damit. Also das FS-Check kann man übrigens nicht nur in F-Sharp einsetzen, das geht auch in C-Sharp, aber da hagelt es noch so ein bisschen. Aber es ist eben eine schöne Geschichte. Ja, und dann, eigentlich habe ich schon überzogen, nur ganz schnell, es gibt so ein paar Spezialsachen, wo nur den F-Sharp-Compiler betreffen, und zwar kann der so eine Art Duck-Diving betreiben, indem ich ohne Interfaces auf Members von Objekten abzielen kann mit so dieser etwas komischen Syntax und mir der Compiler hilft, die zu finden. Das geht dann schon so ein bisschen Richtung, also das ist schon eher fortgeschritten dann, aber das benutzen Leute und haben tatsächlich diese berühmten Type-Classes aus Haskell versucht in F-Sharp umzusetzen, was ja eigentlich nicht geht und es sind ziemlich weit gekommen mit Techniken, wo so diese Geschichte einsetzen. Also das nur nebenbei. Damit wollte ich einfach nur erwähnen, dass es ein paar kleine Sachen am Typsystem gibt, wo man einfach in F-Sharp hat, wo es in C-Sharp nicht oder noch nicht gibt. Die werden in der Regel halt vom Compiler abgehandelt und tauchen dann im fertigen IL-Code hinten dann nicht mehr auf. Ja, das war's.